echte Tiefe. Nicht nur im Mittelfeld, sondern auch bei deiner nächsten Reise. Entdecke solamente.com oder besuche unsere Travel Boutique in Essen-Kettwig. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Illegaler Waffenbesitz und Wechselgerüchte. Bei Karim Adeyemi ist aktuell einiges los. Wir ordnen es für euch einmal ein.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echte Tiefe, dem BVB verstehen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sitzen hier heute wieder in gewohnter Runde. Ich habe meine beiden WAZ-BVB-Reporter an meiner Seite, Christian Wob.
Hallo.
Und Jonas Ortmann.
Hallo Linda.
Schön, dass ihr da seid. Wir fangen mal direkt mit einer etwas ungewöhnlichen Frage an. Und zwar, habt ihr euch eigentlich schon mal eine Mystery-Box bestellt?
Ich schon, aber keine mit Waffen drin. Ich habe mal eine Trikot-Mystery-Box bestellt. Da kam dann irgendwann ein Trikot aus Bolivien von FC Bolivar. War ganz cool, mit Coca-Cola und Burger King Sponsoren drauf. Habe ich auch noch zu Hause liegen, aber seitdem ehrlicherweise nicht angehabt, weil zu klein gewesen. Aber gut, aber ich habe es tatsächlich mal bestellt, aber habe danach keine Probleme weder mit Zoll noch anderen Behörden bekommen.
Ich bin da leider raus.
Okay. Ich hätte eigentlich Jonas eher erwartet, dass er derjenige ist, der sowas bestellt.
Nee, aber bei der Trikot-Mystery-Box wäre ich grundsätzlich dabei.
Okay. Ja, ich glaube, es ist jetzt auch kein Geheimnis mehr, um was es heute geht. Ihr habt es im Vorspann schon gehört, es soll heute um Karim Adeyemi gehen. Er hat zuletzt für Negativschlagzeilen gesorgt, abseits des Fußballs. Darüber wollen wir heute einmal sprechen, über ihn auch als Person. Er ist ja schon eine Person, die sehr im Rampenlicht auch steht, die sehr polarisiert. Wir wollen aber natürlich auch auf das Sportliche eingehen, weil da gibt es bei ihm ja aktuell auch einiges zu besprechen. Ich glaube, der Fall hat sehr hohe Wellen geschlagen. Für alle, die in den letzten paar Tagen das Internet gemieden haben und Fernsehen und Radio auch, vielleicht einmal noch ganz kurz zusammengefasst. Es ist Ende Oktober ein Strafbefehl rechtskräftig geworden wegen illegalem Waffenbesitz. Und Karim Adeyemi wurde zu einer Strafe von insgesamt 450.000 Euro verklagt, kann man so sagen?
Verurteilt.
Verurteilt ist das Wort, dankeschön. Das sind 60 Tagessätze und genau, das hat wirklich sehr, sehr hohe Wellen geschlagen. Was war denn eure erste Reaktion, als ihr das mitbekommen habt? Ich meine, das ging ja wirklich durch alle Medien, auch wir haben darüber geschrieben. Wie habt ihr das so aufgenommen?
Ich fand erstmal, wo ich gelesen habe, illegaler Waffenbesitz, da habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, was hat er da im Keller liegen? Also das klang ja erstmal, wenn man das hört, nach irgendwelchen Gewehren oder dass er mit einer Panzerfaust da unten irgendwo sitzt, dann stellte sich dann ja irgendwann, nachdem man den Text gelesen hat, von den Kollegen von der Bild heraus, dass es sich da um Schlagringe und um einen Taser handelt, ohne das jetzt schönreden zu wollen. Das ist natürlich nochmal eine andere Qualität als so Waffen, die ich gerade irgendwie aufgezählt habe. Aber natürlich ja schon ein starkes oder ein einschneidendes Erlebnis, weil wann ist ein Fußballnationalspieler, der saß es kam ja am Samstag raus, er saß am Freitag noch zwei Reihen vor mir beim Länderspiel in Luxemburg. Da wird auf einmal ein Nationalspieler verurteilt zu einer Geldstrafe in Höhe von knapp 500.000 Euro. Das ist schon eine Wucht. Das war so meine erste Reaktion.
Und ich glaube, das Problem, so habe ich es gerade auch bezeichnet, für Adeyemi ist vor allem jetzt das, dass er natürlich in der breiten Öffentlichkeit wird er jetzt, glaube ich, nicht mehr so als der junge Fußballer gesehen, sondern als derjenige, der Waffen zu Hause hat, unabhängig davon, wie du richtig sagst, was für eine Qualität an Waffen, sage ich jetzt mal, zu Hause ist. Sondern, ich meine, wir haben es gesagt, der Spiegel, die Tagesschau, die berichten ja normalerweise so über Borussia Dortmund jetzt im Alltag eben nicht. Und ja, für die breite Öffentlichkeit, die es eben nicht so ganz mit Fußball hält, ja, die hat von ihm jetzt natürlich alles andere als ein gutes Bild. Und ja, vielleicht ist es so ein bisschen das Problem von Karim Adeyemi, dass er halt in solche, ja, das ist natürlich mehr als ein Fettnäpfchen, aber es gab ja in der Vergangenheit auch schon viele solcher Situationen, die ihn in die Schlagzeilen gebracht haben, ja, die völlig unnötig eigentlich waren.
Ich habe in Vorbereitung auf diese Folge mir auch mal ein bisschen anguckt, was die ausländischen Medien darüber berichtet hatten, und egal, wo man hingeschaut hat, es war halt immer, wenn man den Namen Karim Adeyemi gegoogelt hat, kam natürlich das. Klar, weil es jetzt gerade auch aktuell ist, aber sowohl im Boulevard als auch bei den Sportmagazinen, bei den Sportzeitungen, ist das natürlich klar. Und das Internet vergisst ja auch nicht, ne? Und wenn man da dann irgendwie den Namen nochmal googelt, wird das ab jetzt immer kommen. Natürlich, weil sich da, Christian hat es gerade schon gesagt, auch die Leute dann eher nochmal draufstürzen, weil Waffen natürlich auch ein sehr großes und breit gefächertes Wort ist. Aber du hast es gerade schon angesprochen, Jonas, es war jetzt nicht unbedingt das erste Mal, dass es Schlagzeilen rund um Karim Adeyemi gab. Er ist ja schon eine Person, die sehr polarisiert eigentlich auch, oder?
100%. Ich hatte ja mit ihm im Sommer auch ein exklusives Interview geführt, wo wir auch über sein Bild in der Öffentlichkeit gesprochen haben, was ich sehr spannend fand als Thema dieses Interviews. Denn man hatte schon das Gefühl, dass Karim Adeyemi oft auch, es ist natürlich irgendwie schwierig jetzt darüber zu sprechen, weil er jetzt verurteilt worden ist für einen illegalen Waffenbesitz, das ist ja nun mal einfach Fakt, aber insgesamt würde ich schon sagen, dass er oft sehr unglücklich in der Öffentlichkeit weggekommen ist und vielleicht auch schlechter, als es unbedingt notwendig gewesen wäre. Denn ich habe schon mehrere Gespräche mit ihm eben führen können und es waren eigentlich immer sehr reflektierte und durchaus gute Gespräche, was viele sicherlich so gar nicht denken würden. Er hat auch gesagt, dass er sicherlich in Fettnäpfchen getreten ist und dass es wie so ein Fluch, hat er damals gesagt, war, der auf ihm gelastet hat. Denn ja, die Öffentlichkeit hat dann eben so immer geschrieben und dann hat er sich sozusagen so ein bisschen gelähmt auch auf dem Platz gefühlt, denn die Leistungen sind ja auch sehr schwankend, auch wenn der Saisonstart sicherlich jetzt gut war, ging es ja auch wieder ehrlicherweise bergab und ja, deshalb ist es sicherlich, passt es in die Sachen. Es gab mal in Frankfurt ein Spiel, wo er eigentlich einen Elfmeter verschuldet hat, der nicht gegeben worden ist. Da hat er dann ein Interview gegeben, dass ihm das relativ egal ist, was für Empörung gesorgt hat. Er hatte mal die U21-Nominierung abgesagt, was für große Schlagzeilen gesorgt hat. Gleichzeitig dann wiederum in dieser Länderspielpause den Weihnachtsbaum geschmückt mit seiner Freundin, damals Loredana. So, das sind halt so Sachen, das sind alles irgendwie so Kleinigkeiten. Und ich tue mich auch immer schwer, diese Sachen zu überhöhen, ehrlicherweise. Aber das ist natürlich ein öffentliches Bild, was dann irgendwie gezeichnet wird, was hängen bleibt. Und sicherlich ist dieser illegale Waffenbesitz, so wie es ja auch betitelt worden ist, ganz groß bei den Kollegen der Bild-Zeitung, jetzt das, was halt einfach dieser breiten Öffentlichkeit, worauf ich gerade hinaus wollte, eben ja hängen bleibt. Und das ist sicherlich nicht förderlich für ja, die weitere Karriere. So kann man das schon, glaube ich, klar sagen.
Wobei, ich möchte das nochmal kurz differenzieren zwischen diesen ganzen Verfehlungen, die du gerade aufgelistet hast. Das hat ja was mit seinem Job zu tun, mit seiner Arbeitseinstellung, mit sportlichen Leistungen. Und ich finde, dass man das nochmal auf einer anderen Ebene bewerten muss, natürlich als eine Verurteilung vor Gericht. Ne? Also noch einmal, um
das klarzustellen. Wenn man auch sagen muss, in diesem ganzen Kontext, er ist nicht vorbestraft. Das war dem BVB ja auch in dem Statement, auf das wir gleich nochmal kommen, auch wichtig zu sagen, dass er zwar diese Strafe erhalten hat, aber dass er nicht als vorbestraft gilt, was ja vielleicht auch nochmal wichtig in dem Kontext zu sagen ist. Gestern kam dann ein Statement von ihm. Er hat sich in seiner Instagram-Story geäußert, was ja irgendwie inzwischen bei Fußball auch so der klassische Weg ist, da ein Statement zu veröffentlichen. Es war nicht unbedingt lang, fand ich. Er hat geschrieben, dass sicherlich die meisten die Schlagzeilen über ihn gesehen haben. Es würde ihm nicht leicht fallen, darüber zu sprechen. Und hat halt beschrieben, wie es dazu gekommen ist. Er hat von einer Mystery-Box gesprochen, die er sich im letzten Jahr bestellt habe. Und ohne darüber nachzudenken. Und dass diese durch Zufall ungeöffnet bei der Polizei gelandet ist. Was sagt ihr zu dem Statement?
Boah, also meine erste Reaktion war, wo ich die ganze Geschichte mit dieser Mystery-Box gehört habe, klang ehrlich nach, man hat die Hausaufgaben gefressen. Also ist schon irgendwie so eine blöde.
Echte Tiefe beim BVB, echte Reiselust bei Solarmento. Schau auf solarmento.com vorbei oder erlebe uns live in unserer Travel Boutique in Essen-Kettwig. Hier buchen nicht nur BVB-Fans ihre Traumreisen.
Blöde Ausrede, so wirkte es zumindest, aber wir können ja nicht das Gegenteil beweisen. Vielleicht war es wirklich so und wer weiß, was halt im Internet möglich ist, was man da bestellen kann und wie leicht das geht. Ich finde das übrigens auch sehr dramatisch, dass wie leicht man offenbar an solche Sachen rankommt, dass man die einfach so bestellen kann. Ich meine, was ist das für ein Signal auch irgendwie an Jugendliche und so. Keine Ahnung, fällt mir jetzt schwer dazu, was zu sagen, auch mit dieser ganzen Erklärung. Er hat ja einen Fehler gemacht, das hat er ja quasi eingesehen, aber hat dann auch die Begründung dafür genannt und mit ganz viel Wohlwollen ist es vielleicht sogar eine Sache, ja, der ist echt dumm gelaufen. Dann frage ich mich aber, warum gehst du damit nicht proaktiver auf deinen Arbeitgeber zum Beispiel zu? Du weißt im besten Fall, was das für eine für eine Strahlkraft hat, diese Angelegenheit. Und letztendlich kommt es raus, weil der Verein, weil ein Arbeitgeber beziehungsweise auch der Spieler selber mit einer Recherche der Bild-Zeitung konfrontiert wird. Und das finde ich, das ist mit sehr wenig Fingerspitzengefühl vorgegangen worden. Also man hätte proaktiv den Verein darüber in Kenntnis setzen müssen. Pass auf, ich habe da das Ding bestellt, das ist rausgekommen. Ich distanziere mich davon, keine Frage. Aber jetzt im Nachhinein wirkt das natürlich sehr, sehr unglücklich alles.
Genau, sehr unglücklich und für mich ehrlicherweise auch mit schlechter Beratung verbunden, muss man auch, glaube ich, mal so klar sagen, weil wenn Karim jetzt vielleicht in dem Fall das nicht so gedeutet hat, dass es für ihn einfach besser ist, dass da proaktiv mit umzugehen, in die Offensive der Kommunikation zu gehen, was, würde ich sagen, in sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit immer besser ist in sämtlichen Fällen. Und ja, dann ist es für mich auch die Aufgabe dann des Umfelds eigentlich zu sagen, pass auf, es ist wahrscheinlich besser, weil dafür werden ja, zumindest sollte man das meinen, Leute bezahlt, die ja sicherlich auch in der Kommunikation um so einen Profisportler ja arbeiten. Und da finde ich dann schon, gehört es zu der Aufgabe oder ja, wäre es im Nachhinein sowieso immer einfacher, alles zu sagen, aber wäre es sicherlich besser gewesen. Und das ist für mich eben auch ja eine Sache, wo ich wirklich sage, das ist dumm gelaufen. Also das wäre sicherlich einfacher gewesen, wenn man damit proaktiv umgeht. Und ja, sind sowieso viele andere Sachen dann einfach besser, das öffentlich zu machen.
Zumal das Urteil ist zwar rechtskräftig jetzt erst seit gut 2 Wochen oder fast 3 Wochen, aber die ganze Sache schwellt ja schon länger. Also, dass die Ermittlungen eingeleitet wurden, das war alles im vergangenen Jahr. Also wir reden jetzt ja nicht über einen Zeitraum von ein paar Tagen, wo Karim Adeyemi und sein Team sich Gedanken machen mussten, ob sie damit an den BVB herantreten, sondern das ist ja jetzt wirklich dann über Monate, fast ein Jahr, hat sich hingezogen. Und das war ja dann schon eine aktive Entscheidung zu sagen, okay, wir hoffen mal, dass einfach Gras über die Sache wächst und es nicht rauskommt, was ja... Ja, also ich glaube, das ist schwierig heutzutage, dass sowas vertuscht werden kann.
Das ist sicherlich menschlicher Gedanke, zu hoffen, dass es einfach nicht rauskommt und dann wächst Gras darüber, wie du richtig sagst. Aber bringt natürlich den BVB und den DFB auch in eine Bredouille, so möchte ich es mal sagen, wie geht man jetzt damit um? Ich habe das Gefühl, oder so wirkte das auch in einem Statement von Sportgeschäftsführer Lars Ricken gestern, was ja auch dann im Zusammenhang mit Karim Adeyemi dann veröffentlicht worden ist. Ich habe schon das Gefühl, dass der Verein hinter dem Spieler steht, wie auch in der Vergangenheit. Der BVB, es gibt ja auch schon andere, sag ich mal, Vorfälle in der Vergangenheit, wo sich der BVB dann hinter den Spieler gestellt hat. Und ich glaube halt schon, dass das auch was ist, was bei Karim Adeyemi dann registriert wird, dass er nicht fallen gelassen wird. Und das ist, da kommen wir dann später auch drauf, vielleicht wenn wir mal Richtung Vertragspoker oder so schauen, zumindest in der Hinsicht das Auswirkungen haben könnte.
Ich finde, er kam jetzt insgesamt auch ganz gut bei weg bei der ganzen Geschichte. Natürlich waren das, glaube ich, sehr harte Tage für ihn, weil plötzlich, du wirst natürlich, der steht sein ganzes Leben lang fast in der Öffentlichkeit, der muss über sich lesen, warum er nicht gut genug ist, um zu einem Turnier zu fahren, warum er nicht gut genug ist, um, weiß ich nicht, sofort den Schritt zu Bayern München zu gehen, der muss irgendwas über seine Frau im Internet lesen, der muss so irgendwie, also so wird er von Millionen Menschen täglich beurteilt, so jetzt aber verurteilt zu sein, und zu lesen zu müssen, dass man eigentlich eine Straftat begangen hat, obwohl du ja nicht vorbestraft bist, aber zumindest wurdest du verurteilt. Das ist natürlich schon, finde ich, eine neue Dimension, die man auch erstmal verarbeiten muss mit 23, wobei ich glaube schon, dass er sich durch seine Erfahrungen im Profifußball schon ein hartes Fell angeeignet hat. Aber trotzdem kann das natürlich was mit einem machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Mal, einfach mal eine Spekulationsthese jetzt, aber jetzt gehen rund um dieses Datum, wo die Verurteilung kam, beziehungsweise wo das Gerichtsurteil wirksam wurde, war seine Leistung ja schon nicht mehr so gut wie zu Saisonbeginn. Ob das jetzt das eine mit dem anderen zu tun hat, keine Ahnung, aber es könnte zumindest mal völlig im Konjunktiv gesprochen eine Erklärung dafür sein.
Noch einmal zur Vollständigkeit halber, er wurde ja dann vom BVB auch nochmal bestraft, wird die Nordstadtliga besuchen und soll da Sozialstunden abhalten und ich glaube, das ist auch nochmal was, sicherlich eine symbolische Strafe, die er da absitzt jetzt, oder das absitzt, wo er hingeht, aber trotzdem sicherlich auch nochmal was ihm dann bewusst macht. Dass es eben sozusagen einfach so nicht geht.
Wobei
dass das eine Bestrafung ist, mit Kindern zu arbeiten. Das ist ja häufig mal in dieser Branche so, dass das dann irgendwie als Möglichkeit, irgendwie sich reinzuwaschen, genutzt wird. Ich weiß nicht, gibt es auch irgendwie kein Greenwashing, aber irgendwie was in die Richtung. Das finde ich natürlich auch sagt auch alles irgendwie so, wie diese Branche denkt insgesamt, ne?
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich finde das auch schwierig, das irgendwie als Strafe oder Sanktion oder so zu sehen. Natürlich ist es das. Ich meine, der BVB hat in seinem Statement ja auch gesagt, wir nehmen das sehr ernst, wir haben das Gespräch mit ihm gesucht. Und ja, diese Sanktion ist dann, dass er diese Trainingseinheit oder Einheiten abhalten soll in der Nordstadtliga. Ich tue mich irgendwie schwer damit, das irgendwie als Sanktion zu sehen. Also natürlich ist es das, so wird es dann auch dargestellt, aber ja, finde ich, hat irgendwie einen komischen Beigeschmack, dass man sagt, ein Spieler, der für illegalen Waffenbesitz verurteilt wurde, den schicken wir mal in Dortmunder Problemviertel, um da mit Kindern zu trainieren. Also jetzt auch nur meine persönliche Meinung, aber gut, das ist nun mal die Sanktion, die es dafür dann jetzt gab.
Andererseits hätten eben, angenommen, der BVB hätte ihm nochmal 50.000 Euro Strafe mehr gegeben, hätte ihn das gejuckt.
Ja gut.
Wahrscheinlich auch eher nicht.
Ja. Du hast es ja im Vorgespräch auch schon gesagt, die Geldsumme ist ja einfach immens, wenn man hört, fast 500.000 Euro, aber auch das berechnet sich ja vor allen Dingen durch die immensen Einnahmen, die da auch aufs Konto eingehen.
Das stimmt.
Ich würde sagen, da können wir aber hinter das Ganze jetzt einen Haken machen und lasst uns doch dann gerne jetzt mal aufs Sportliche übergehen. Er ist seit 3 Jahren jetzt beim BVB, er hat noch einen Vertrag bis 2027. Aber ihr habt es jetzt gerade beide eigentlich schon angesprochen, es kommen ja immer wieder Formschwankungen bei ihm. Wie würdet ihr seine Leistung in den bisherigen, jetzt sind das 14 Saisonspielen, beschreiben?
Wechselhaft. Das, was man
belegt,
was wir auch schon in mehreren Podcast-Folgen so gesagt haben, der Saisonstart war ja sicherlich hervorragend. Da waren viele Tore dabei, viele Vorlagen, an denen, das hat er auch damals bei mir im Interview gesagt, an denen er sich auch messen lassen will in dieser Saison, dass er in eine Art Führungsrolle schon reinwachsen will. Aber jetzt ist es nun mal auch so, ich glaube, seit 5 Ligaspielen ist keine Torbeteiligung mehr da gewesen. Insgesamt sind es sogar mit den internationalen und dem DFB-Pokalspielen ja noch mehr. Und ich hatte das neulich in einem Text so ein bisschen formuliert, er sucht so ein bisschen so wie so ein Sportwagen den nächsten Gang seiner Karriere irgendwie. Also es geht irgendwie immer mit Vollgas vor und dann fährt es gefühlt irgendwie mit Vollgas vor eine Wand mal und bleibt wieder stehen. Ich glaube, so kann man das vielleicht ganz gut formulieren, weil man hat immer das Gefühl, man weiß ja, was in ihm steckt. Und ich meine, er ist ja natürlich eine Vollrakete, einfach aufgrund seiner körperlichen Voraussetzung. Und das ist ja auch eine absolute, entschuldigt, Waffe einfach in seinem Spiel.
Schließt sich ein Kreis.
Ist ja nun mal so, sein Turbo-Antritt. Und das ist aber auch nichts Neues, was wir jetzt hier erzählen, sondern eigentlich ist es ja so ein bisschen dieser Kreis der 3 Jahre. Es geht ja immer vor, dann war es oft eine Verletzung, die ihn ausgebremst hat, gerade dann, wenn er super performt hat. Ich kann mich daran erinnern, damals hat er einen Hattrick gegen Celtic Glasgow in der ersten Halbzeit erzielt. Ja, der große Jubel über Karim Adeyemi. Und nach der Halbzeit in der 47. Minute hat er sich dann, glaube ich, eine Muskelfaser gerissen. So, das war irgendwie auch so ein bisschen symbolisch. Und jetzt ist er schon lange wieder fit, was sicherlich auch an Niko Kovac liegt, die ja sowieso ein sehr spezielles Verhältnis haben, über das wir auch schon sehr öfter hier in den Folgen gesprochen haben. Und ja, jetzt hofft man aus Fansicht sicherlich, dass es endlich mal wieder bergauf geht. Aber ja, sicherlich mit den Schlagzeilen im Rücken wird es jetzt nochmal ein bisschen schwieriger.
Du hast gerade die Qualitäten von ihm angesprochen, was ja unter anderem auch diese enorme Geschwindigkeit ist. Er ist ja der schnellste Spieler der Bundesliga. Wisst ihr, was seine Höchstgeschwindigkeit ist?
36,7.
Jonas ist einfach der Mann der Zahlen hier.
Mit dieser Geschwindigkeit hat er mal den Bundesliga-Rekord gebrochen, genau. Das weiß ich. Inzwischen ist er gar nicht mehr der schnellste, soweit ich weiß. Aber damit, das war damals der Bundesliga-Rekord.
Genau, seit Aufzeichnung der Daten war es, glaube ich. Also schon. Kriegt er auch ungefähr hin, oder?
Also in der 30er-Zone wird er geblitzt werden.
Ja. Kann man sagen. Er hält sich jetzt fern von der Polizei wahrscheinlich erstmal. Rund um ihn kamen jetzt aber auch Wechselgerüchte auf. Ich meine, wir haben gerade gesagt, sein Vertrag läuft noch. Aber es gab Interesse sowohl von Inter Mailand als auch von Manchester United soll es gegeben haben. Ich meine, Namen werden ja immer so wieder gedroppt. Es wird immer wieder Interesse bekundet. Für wie realistisch haltet ihr das?
Ich habe mich gestern nochmal umgehört beim Verein und da sind die ganzen Gerüchte, die da aufgekommen sind, recht gelassen zur Kenntnis genommen worden. Ähnlich wie bei Nico Schlotterbeck vor 2 Wochen war es, glaube ich, als da die Thematik aufkam und man mögliche Unzufriedenheit auch mit dem Fußball von Niko Kovac begründet worden ist. Man beruft sich da auf die Aussagen von Adeyemi, dass er sich wohlfühlt. Dass er sich wohlfühlt in Dortmund, dass er Titel gewinnen möchte mit dem BVB. Deswegen hat man das ganz gelassen zur Kenntnis genommen und ich glaube auch eher, dass Adeyemi gerade andere Themen hat als seine Vertragsverlängerung. Ne? Also Andererseits natürlich gab es mal wieder einen Beraterwechsel. Das ist ja schon meistens ein Indiz dafür, dass man zumindest mal ja überlegt, wie es in Zukunft weitergehen soll. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, gerade weil man muss sich ja jetzt dann auch auf einen neuen Vertrag relativ zeitnah einigen, weil du kannst nicht ins letzte Vertragsjahr gehen. Du müsstest ihn entweder verlängern oder verkaufen kommenden Sommer. Deswegen wird es da schon jetzt auf eine Entscheidung hinauslaufen, vielleicht auch auf eine harte Entscheidung, aber ich glaube schon, dass gerade es eher so ist, dass beide Seiten miteinander weiterarbeiten wollen.
Vielleicht noch einmal da ganz klar zur Einordnung. Es hat auch einen Medienbericht gegeben, wonach Karim Adeyemi zusammen mit seinem Beraterteam dem BVB ganz klar signalisiert haben soll, dass der Vertrag nicht verlängert werden wird und dass man im Sommer ja den nächsten Schritt vollziehen will in der Karriere. Können wir ganz klar sagen, das stimmt nicht. Also dieser Vorgang hat nicht stattgefunden. Die Vertragssituation ist in der Schwebe, ganz klar. Der BVB möchte verlängern. Da geht es auch um eine Ausstiegsklausel, die das Beraterteam gerne haben wollen würde in dem Vertrag. Die Verhandlungen laufen gerade und das ist eben der Stand. Dass natürlich Gerüchte von anderen Vereinen aufkommen, das ist nicht neu. Wir haben beispielsweise auch im vergangenen Winter, wenn man da nochmal zurückschaut, gab es ein Angebot der SSC Neapel für Karim Adeyemi, die ihn im Winter holen wollten. Da war ganz klar auch ein Angebot beim Spieler hinterlegt, wonach sich sein Nettogehalt, so wie ich das damals mitbekommen habe, sich fast verdoppelt hätte. Das hat Karim Adeyemi ausgeschlagen, das hat er bei mir im Interview dann im Sommer auch nochmal so bestätigt. Hat gesagt, wenn es damals nur nach Geld gegangen wäre, so kann man es glaube ich ganz gut sagen, wäre ja sicherlich auch nicht zum BVB gewechselt. Das kann man vielleicht einmal zur Einordnung sagen, weil es ja dann oft immer heißt, dass es dann nur um Geld geht. Das glaube ich ehrlicherweise nicht, weil sicherlich bei Manchester United zum Beispiel, natürlich würde der sicherlich da mehr Geld verdienen in der Premier League, ja mit dem ganzen Geld, was dort ist, durch die TV-Verträge und so weiter, als bei Borussia Dortmund. Aber ist ja die Frage, ist das wirklich jetzt der Club, der einen in der Karriere weiterbringen würde? Nur mal so als Beispiel. Und da halte ich dann ehrlich gesagt immer so ein bisschen den Ball flach bei solchen Gerüchten, weil bei Borussia Dortmund gibt es eigentlich pro Tag 3-4 Gerüchte über sämtliche Spieler aus irgendwelchen Richtungen. Und wir machen das ja nun mal jetzt auch nicht seit gestern und deshalb kann man das, glaube ich, immer relativ schnell ganz gut einordnen.
Du hast jetzt auf seine Entwicklung auch gerade nochmal hingewiesen, du hast ja mit dem Sportwagen beschrieben, vor, zurück und irgendwie fehlt da so ein bisschen der nächste Gang. Glaubst du, dass Karim Adeyemi bei Borussia Dortmund den Schritt machen kann?
Ja, glaube ich schon. Ich glaube, dass auch Niko Kovac gerade eigentlich genau der Richtige dafür ist, der ihm das Vertrauen ausspricht. Die beiden haben ein sehr spezielles Verhältnis, darüber hat Niko Kovac zuletzt auch nochmal gesprochen. Karim Adeyemi hat selbst das so formuliert, dass er ihm einen Arschtritt verteilt, dass er das auch darf aufgrund deren Verhältnis. Es gab dann ja auch diesen Flaschenwurf bei dem Köln-Spiel, was für Aufsehen gesorgt hat, wo ich persönlich aber auch sage, lieber ist ein Spieler sauer bei einer Auswechslung, als Gott sei Dank hat er mich vom Platz genommen, auch wenn es sicherlich unnötig ist, aber mein Gott, das gehört halt manchmal dazu. Ist meine persönliche Meinung nur dazu. Und ich glaube schon, dass mit der Disziplin, die Niko Kovac an den Tag legt und sicherlich auch Sanktionen, die er verteilen kann hinter verschlossenen Türen, sage ich mal, oder beziehungsweise in den Gesprächen auch, die beiden führen, glaube ich schon, dass er das packen kann. Aber sicherlich ist irgendwann auch mal ein Punkt, er wird jetzt, ich glaube im Januar hat er Geburtstag 24 Jahre alt, ist sicherlich auch mal ein Punkt, wo dann diese Konstanz an den Tag gelegt werden muss. Denn ich weiß noch, kann mich nur gut daran erinnern, in Mainz hat der BVB gespielt, da hat er auch getroffen. Und da hat er am Mikro selbst gesagt, ja, jetzt habe ich 5 gute Spiele gemacht. Das ist für mich aber keine Konstanz. Konstanz ist für mich, wenn ich jetzt über einen langen Zeitraum wirklich performe. Und ja, seitdem hat er ehrlicherweise in der Bundesliga kein Tor mehr geschossen. Und das ist zumindest, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. Und das ist halt so ein bisschen, er weiß schon, wo seine Themen sind. Und irgendwann ist es jetzt auch mal an der Zeit, dass er das dann eben so abruft, gerade wenn es im Vertragspoker um nochmal quasi eine Gehaltserhöhung geht und eine Ausstiegsklausel. Das muss er sich dann schon meiner Meinung nach auch verdienen.
Ich wollte gerade eigentlich einsteigen nach deinen ersten 2-3 Sätzen, weil ich glaube, danach hast du es noch ein bisschen eingeordnet. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Adeyemi beim BVB nicht mehr, also dass mein Eindruck nicht mehr den nächsten Schritt gehen wird. Ich glaube aber auch nicht, dass er den woanders gehen kann, weil ich finde, du sagst, er wird 24 jetzt demnächst. Er hat eigentlich so die Zeit, wo du doch mal die nächsten Entwicklungsstufen gehst, hat er auch aufgrund von Verletzungen eben nicht gepackt. Und ich halte Adeyemi für einen erstklassigen Rollenspieler, der sicherlich durch sein Tempo einer Mannschaft eine völlig neue Dimension geben kann, der dich da richtig weiterbringt, der das perfekte Spiel vor sich hat, wenn er in die Tiefe gehen kann, wenn er Platz hat hinter der Kette, wenn er da bedient wird. Aber er ist halt auch in gewisser Form limitiert und das ist gegen eine tiefstehende Mannschaft. Das ist, wenn er mit dem 1 gegen 1 den Ball auf dem Flügel hat und ich glaube ehrlicherweise, dass diese Schwäche ihn nicht dazu befähigt, dann zum absoluten Topspieler zu werden. Denn dann natürlich für ein BVB-Niveau sehr, sehr gut. Aber, und das habe ich, glaube ich, auch schon in der Folge gesagt, wo wir über die BVB-Chancen sind, in der Nationalmannschaft gesprochen haben, ich hielte es aus Trainersicht für falsch, mein System zum Beispiel auf so einen Spieler auszulegen, weil er es eben nicht konstant schafft, abzurufen.
Man muss vielleicht auch nochmal sagen, dass für mich eigentlich jedes Mal, wenn er auf seiner Paradeposition gespielt hat, was sicherlich in einer Doppelspitze ist, dann hat es immer sehr gut funktioniert eigentlich. Man kann vielleicht auch mal festhalten, dass er eben nicht dieser Flügelspieler ist, für den er oft gemacht wird oder auf dessen Position er dann auch oft spielt, weil es ist ja schon oft so, dass der BVB versucht und gerade auch Nagelsmann hatte das, glaube ich, beim Spiel in Nordirland, wenn ich mich nicht täusche, so gemacht. Er hat versucht, Karim Adeyemi auf der Außenlinie eigentlich zu isolieren, also quasi das ganze Spiel auf die andere Seite zu lagern und dann eben Karim Adeyemi den Platz zu geben auf der rechten Seite, um damit seinem Tempo dann vor die Kette zu stoßen und da eben in diese gefährlichen Räume zu kommen. Für mich ist er halt wirklich auch bei Salzburg damals, wo er, ich glaube, sogar Torschützenkönig der österreichischen Bundesliga wurde, da hat er halt im Sturm gespielt, beziehungsweise in einer Doppelspitze. Und ich will jetzt gar nicht hier in die Verteidigungsrolle von Karim Adeyemi kommen, denn ich habe mich mit ehrlicherweise auch damals schon mit ihm darüber unterhalten, was eigentlich seine Lieblingsposition wäre. Da hat er mir tatsächlich für mich überraschend nicht gesagt, dass es unbedingt der Sturm ist, sondern dass auch auf Außen würde das sehr gut gehen. Aber ich glaube halt schon, dass wenn er richtig eingesetzt wird, auch im richtigen System, dass er da schon eine brutale Qualität hat und sicherlich auch nochmal einen deutlichen Sprung nach oben machen kann. Aber so wirkt es jetzt, finde ich, seit Jahren schon ein bisschen wie so ein Rad, was sich immer wieder weiterdreht und wie ein Hamsterrad, so das Wort habe ich gesucht. Weil es ist halt irgendwie immer, wie ich das gerade mit dem Sportwagen gesagt habe, so ein bisschen dasselbe. Es geht vor, zurück, und dann bleibt es wieder stehen. Bin gespannt.
Das ist eine BVB-Krankheit. Also dieses wir kaufen Spieler und die können dann da auch spielen auf der Position und spielen dann da doch sehr regelmäßig und das ist dann halt, ich weiß natürlich um die wirtschaftlichen Hintergründe, dass du dir eben nicht 22 Spezialisten leisten kannst für deinen Kader, aber dann reicht's halt dann auf dem absoluten Top-Niveau nicht, finde ich.
Ja, ich würde sagen, wir klappen das Kapitel Karim Adeyemi vorerst zu und wir werden in dieser Saison, glaube ich, noch sehr, sehr oft auf ihn zu sprechen kommen und vor allen Dingen, wenn es dann Richtung Transfers geht, Transfergerüchte und alles weitere, was noch kommt. Dankeschön schon mal hier für eure Einschätzung. Diese Woche steht aber noch was sehr Spannendes an, die Mitgliederversammlung vom BVB. Da seid ihr beide vor Ort, ihr werdet uns im Ticker begleiten oder im Ticker mitnehmen, ihr werdet da uns mit Texten versorgen, rund um die Präsidentenwahl auch. Und da würden wir gerne einmal noch eine Empfehlung aussprechen, und zwar unsere Folge aus der vergangenen Woche. Da haben wir zusammen mit dem WAZ-Sportchef Sebastian Wessling sehr intensiv über das Thema Mitgliederversammlung gesprochen, Präsidentenwahl, was ist eigentlich das Amt des Präsidenten und natürlich über die Person Aki Watzke. Welche Rolle übernimmt Hans-Joachim Watzke beim BVB, bei Borussia Dortmund? Er ist ja schon lange dabei gewesen. Und wie wird sich diese Rolle vielleicht auch verändern? Wenn ihr da noch irgendwelche weiteren Fragen habt, hört doch da gerne rein. Ansonsten freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns mit Kommentaren, Anregungen oder Kritik versorgt, sei es bei YouTube, Spotify oder auch bei Instagram. Da schaut doch gerne mal vorbei. Und dann würden wir sagen, wir freuen uns sehr, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Dankeschön und tschüss.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport. Echte Tiefe, echte Liebe. Das gilt für den BVB und fürs Reisen mit Solamento. Alle Infos gibt's auf solamento.com. Wir und über 450 Reiseberater drücken dem BVB die Daumen. Bis zur nächsten Folge und hoffentlich bis bald bei uns.